Herzlich willkommen zu meiner heutigen Sonntagspredigt. Verantwortung füreinander übernehmen, aber wie? Das ist mein Thema aus Römer 14 ab Vers 13. Am Ende des Römerbriefes geht Paulus auf ein sehr sensibles Thema ein. Wie gehen wir miteinander um? Er sagt, übernehmt Verantwortung füreinander durch Rücksichtnahme, Wertschätzung, Respekt und vor allem, indem ihr einander besonders den Schwachen tragt. Und wieder ist dabei die Gewissensentscheidung des Einzelnen Maßstab zum Handeln. Christsein verläuft immer in sogenannten konzentrischen Kreisen. In der Mitte steht Jesus Christus. Hier gibt es keine Kompromisse. Jesus ist der alleinige Weg zu Gott, zur Wahrheit und zum Leben. All das finden wir aufgeschrieben in der Bibel vor. Die Grundlegung des christlichen Verhaltens orientiert sich als zweites dann dabei an den 10 Geboten, wobei sie zusammengefasst lauten, lebt Liebe. Und darum legt sich der nächste Kreis. In vielen praktischen Lebens- und Verhaltensweisen gibt es eine sogenannte Grauzone. Das, was für den einen gut und richtig ist, sieht ein anderer ganz anders. Hier gibt es kein richtig oder falsch. Hier gibt es nur gegenseitige Rücksichtnahme mit dem Ziel, den anderen mit seiner Auffassung stehen zu lassen. All das beschreibt Paulus uns nun in Römer 14 ab Vers 13. Ein längerer Text bis Kapitel 15 Vers 7. Ich lese. Deshalb wollen wir nicht länger gegenseitig uns verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in Bedrängnis bringen oder in seinem Glauben verunsichern. Ich weiß, und Christus bestätigt es mir, dass es keine Speise gibt, die uns von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Wenn du aber durch das, was du isst, deinen Bruder verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speisen dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eures Bruders zerstören, für den doch Christus auch gestorben ist. Achtet also darauf, dass nicht durch derartige Nebensächlichkeiten der Glaube an Christus in Verruf gerät. Denn es geht allein um das Reich Gottes, nicht um Essen und Trinken. Es geht darum, dass Gott jeden annimmt, der zu ihm kommt und ihn durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Wer Christus in dieser Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und auch die Menschen werden ihn achten. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, im Frieden miteinander zu leben und einander zu helfen, im Glauben zu wachsen. Zerstört nicht Gottes Werk wegen irgendwelcher Speisevorschriften. Einige von euch sagen zwar, vor Gott ist alles rein, das stimmt. Aber andere kommen in Gewissensnöte, wenn sie bestimmte Speisen essen. Damit schaden sie sich selbst. Deswegen ist es besser, du isst kein Fleisch, trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was deinem Bruder zur Sünde verführen könnte. Bleibe bei deiner persönlichen Überzeugung, wenn du sie vor Gott vertreten kannst. Aber versuche nicht, sie anderen aufzudrängen. Denn nur der hat Frieden mit seiner Überzeugung, vor dem eigenen Gewissen bestehen kann. Glaubt aber jemand, dass die Speisevorschriften richtig sind und er verstößt dennoch gegen sie, so verurteilt ihn schon sein Gewissen, weil er gegen den Glauben handelt und damit Christus ungehorsam wird. Denn alles, was wir nicht im Glauben an Christus tun, ist Sünde. Weil wir aber so eng mit Christus verbunden sind, dass wir uns von solchen Äußerlichkeiten frei wissen, sind wir erst recht dazu verpflichtet, auf die Ängstlichkeiten der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht selbstgefällig auf die eigene Freiheit zu pochen. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass sein persönliches Vorbild den Nächsten zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die gegen Gott gerichtet waren, haben mich getroffen. Und aus dem, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde, sollen wir lernen. Ermutigt und getröstet durch Gottes Wort können wir an der Hoffnung auf Gottes kommendes Reich festhalten. Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommen, schenke es euch, dass ihr in Frieden miteinander lebt, so wie es euch Jesus Christus gezeigt ist. Dann erst könnt ihr alle wie mit einer Stimme Gott, den Vater, unseren Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Darum nehmt euch gegenseitig so an, wie ihr seid. Denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ein langer, langer Text. Paulus geht es in diesem Text um ein störungsfreies und liebevolles Miteinander in der Gemeinde. Er möchte, dass die Christen erkennen, dass sie sich nicht über unwesentliche Aspekte des Glaubens oder des Glaubenslebens streiten. Er möchte, dass wir einander im Glauben stärken statt schwächen. Und er möchte, dass wir alle zusammen Hand in Hand dastehen, um Gott zu loben. Am Beispiel von belanglosen Speisevorschriften zeigt er auf, wie starke und wie schwache Christen miteinander umgehen sollen. Die Starken sollen bereit sein, auf ihre vermeintlichen Freiheiten zu verzichten und um so den Schwachen in die Gemeinschaft der Christen zu integrieren. Paulus fordert, dass die Starken gewisse Handlungen an den Schwachen anpassen, um so eine liebevolle Einheit der Christen zu ermöglichen. Einheit als wesentliches Merkmal soll die Gemeinschaft der Christen bestimmen, wobei diese Einheit nicht durch vereinheitlichte Meinungen, sondern durch das gemeinsame Gotteslob ausgedrückt wird. Das Ziel muss die Integration der Schwachen in die Gemeinschaft der Christen sein. Das heißt, den Fokus auf die Schwachen und nicht auf die Bedürfnisse der Starken zu richten. Und das kann nur funktionieren, wo eine Gemeinde einen wesentlichen Hauptfokus auf liebevolles soziales Engagement richtet. Schon in der Urgemeinde, in Rom, aber auch in Korinth wird deutlich, dass soziale Differenzen zwischen stark und schwach ein Konfliktfeld waren. Bei der Theologie, die Paulus im Römerbrief so genial entfaltet, darf es eben nicht stehen bleiben. Eine Gemeinde, die theologisiert, wird auch nicht bestehen können. Erst dort, wo sie ihren sozialen Auftrag sieht, wo sie sich um die Menschen kümmert, die zur Gemeinde kommen, besonders um die Schwachen, und wo sie dann alle zusammen ein gemeinsames Zuhause finden, dort entsteht nachhaltiges geistliches Leben. Und diese Botschaft zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch, eben auch bei Römer 14 und 15 nachzulesen. Und noch ein Aspekt ist wichtig. Wo Gemeinde sich dieses übergeordnete Ziel gibt, den hilfsbedürftigen Menschen wahrzunehmen, bekommt sie eine nachhaltige Wirkung in der Gesellschaft. Und dadurch werden auch soziale Unterschiede sekundär. Das soziale Engagement überlagert dann auch die vielen so nebensächlichen Fragen, über die wir Christen so gerne streiten. Aber auch die christlich-religiösen Traditionen, an denen man in konservativer Haltung so gerne festhält. Wo wir füreinander Verantwortung übernehmen, Liebe leben und einander das geben, was jeder benötigt, blühen Gemeinden auf. Ich möchte den langen Text in 4 Aspekten zusammenfassen. Der erste Aspekt, Schwache stark zu machen. Dann Rücksichtnahme, nicht streiten. Annahme und Integration statt Ausgrenzung. Und zuletzt Vorbild sein. Zuerst einmal macht Schwache stark. Römer 14, Vers 19. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander helfen, im Glauben zu wachsen. Das muss unser Ziel sein, zusammenzustehen, damit jeder in seiner Art im Glauben wachsen kann. Und im Glauben wachsen heißt im Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus und in der Beziehung zu Gott. Schwache Menschen tendieren zur Tradition, während starke Christen zur Ausgrenzung tendieren. Was kennzeichnet denn nun Schwache und was kennzeichnet starke Christen? Unser Text sagt aus, schwache Christen sind in ihrem Glaubensleben eher unbeständig. Sie führen oft ein Leben, das nach Regeln und Ordnungen verläuft. Das gibt ihnen Sicherheit und weniger von der Prägung des Heiligen Geistes her bestimmt. Sie sind auf Hilfe angewiesen, haben meist irgendwelche Beeinträchtigungen, die ihnen das Leben erschweren. Und sie glauben, dass sie vieles nicht dürfen. Das wird hier in unserem Text am Beispiel der Speisen dargestellt. Sie fühlen sich aber auch oft von den Starken in ihrem Glauben bedroht. Du nimmst mir meinen Jesus. Sie sind gesegnet, wenn ihr Gewissen sie nicht verurteilt. Aber sie sollen auch die Starken nicht verurteilen, nur weil sie anders handeln. Zum Beispiel hier in unserem Beispiel, indem sie Fleisch essen. Was sagt der Text jetzt über die Starken aus? Der Starke meint, dass er alles darf. Er setzt sich, und das ist das eigentlich Dramatische, was Paulus hier aufzeigt, er setzt sich über das schwache Gewissen des anderen hinweg und manipuliert es mit seiner Meinung, indem er sie zur Wahrheit erhebt. Er muss darauf achten, dass er den schwachen Menschen kein Anstoß, kein Ärgernis wird, vor allem nicht seinen Glauben bedroht. Und er sollte Rücksicht nehmen. Verzicht üben dort, wo es dem Schwachen dient. Er soll die Schwachheit der Schwachen annehmen und tragen, ohne egoistisch zu sein, eben weil Gott beide, den Starken und den Schwachen, angenommen hat. Und es liegt an ihm, dass Gerechtigkeit und Frieden herrscht. Es gibt so ein schönes Bild. Eine Schwänin hat Junge. Sie schwimmt, aber die Jungen kommen nicht hinterher. Und so hält sie an und nimmt die Jungen auf ihren Rücken und trägt sie. Dieses Bild verdeutlicht, wie wir miteinander umgehen sollen. Gott misst uns nicht daran, wie klug, wie heilig, wie geistlich wir sind. Er misst uns an unserer Liebe zum Nächsten. Und das bedeutet, sich selbst zurückzunehmen, an die Seite des anderen zu treten, um Menschen das zu geben, was er oder was sie benötigt. Noch ein Wort zu den sturen Menschen. Sture Menschen sind keine schwachen Menschen. Das ist eine eigene Gattung. Sie sind nicht gleichzusetzen. Im Regelfall ist ein sturer Mensch verbohrt, auch von sich selbst überzeugt. Sturheit ist eine üble Form des Egoismus. Sture Menschen sind unbeweglich, wollen keine Veränderung, sind von sich selbst überzeugt, oft narzisstisch geprägt. Und schaden einer Gemeinschaft. Schwachen Menschen müssen wir dienen, sturen hingegen die Stirn bieten. Ein zweiter Aspekt aus unserem Text. Rücksichtnahme. Nicht streiten. So übernehmen wir Verantwortung füreinander. Römer 14, Vers 13. Deshalb wollen wir nicht länger gegenseitig uns verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in Bedrängnis bringen oder in seinem Glauben verunsichern. Und in Vers 22 steht, bleibe bei deiner persönlichen Überzeugung, wenn du sie vor Gott vertreten kannst. Aber versuche nicht, sie anderen aufzudrängen. Denn nur der hat Frieden, der mit seiner Überzeugung vor dem eigenen Gewissen bestehen kann. Pardo spricht davon, dass auf Diskussionen über Streitfragen verzichtet werden soll. Es geht nicht darum, in konstruktiven Gesprächen Meinungen auszutauschen. Es geht hier um die Rechthaberei und darum, seine Meinung zulasten des anderen durchzusetzen. Das darf in einer Gemeinde nicht sein. Paulus fordert beide auf, nicht über Uneinigkeiten zu streiten. Sein Ziel ist es, Menschen nicht zu verunsichern. Theologische Rechthaberei baut nicht auf, im Gegenteil, sie sorgt dafür, dass Gemeinden eher der Gemeinde fernbleiben, ja sogar im Glauben Schaden leiden können. Wer bin ich, dass ich entscheide, in schwierigen theologischen Fragen Recht zu haben, wo die Ausleger sich gar nicht mal einig sind? Ja, natürlich dürfen und müssen wir über unterschiedliche Meinungen und Erkenntnisse reden. Aber niemals dürfen wir dabei rechthaberisch streiten. Wir sollen uns in unserer Meinung sicher sein. Und um zu dieser zu kommen, braucht es den Austausch. Und wenn wir einen Standpunkt gewonnen haben, den wir für richtig halten, wozu unser Gewissen sein Okay gibt, dann dürfen wir dazu auch stehen. Und noch ein Aspekt ist wichtig. Gottes Geist wird uns alle immer zu Christus ziehen. Immer mit dem Ziel, dass wir ihm, Christus, immer ähnlicher werden. Und je mehr wir uns bei Christus treffen, desto mehr werden wir auch zu einer Einheit und Frieden haben, weil der Geist Gottes uns dahin führt und dahin verbindet. Es ist so wichtig, dass ich im Frieden mit meinem Herrn lebe. Das ist die wichtigste Lebensachse. Alles andere ist zweitrangig. Und Gott hat doch Macht genug zu wirken, wie er will. Ich darf es ihm überlassen, dass wir in den unterschiedlichen Meinungen und Erkenntnissen uns stehen lassen können. Denn letztendlich wird er doch irgendwann einmal das letzte Wort sprechen. Ein dritter Aspekt aus unserem Text. Wie übernehmen wir Verantwortung füreinander? Indem wir einander annehmen und integrieren, statt auszugrenzen. Römer 15, Vers 1. Weil wir aber so eng mit Christus verbunden sind, dass wir uns von solchen Äußerlichkeiten frei wissen, sind wir es recht dazu verpflichtet, auf die Ängstlichkeit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht selbstgefällig auf die eigene Freiheit zu pochen. Und Vers 7, nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid. Denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ich habe jahrelang an Männerfreizeiten teilgenommen. Dort gab es eine goldene Regel. Der Langsamste gibt das Tempo an. Die anderen haben sich danach zu richten. Nur so kommen alle gemeinsam ans Ziel. Und in einer Gemeinde muss es genauso sein. Die Schwachen, nicht die Sturen, zeigen uns, in welche Richtung Gemeinde geht. Rücksichtnahme den Schwachen gegenüber ist nötig. Hier muss unser Fokus liegen und nicht bei den Starken im Glauben. Wir sind als Gemeinde gefordert, unsere Programme so zu gestalten, dass gerade die Schwachen, die hilfsbedürftigen Menschen Zugang in die Gemeinschaft finden können. Wie gehen wir miteinander um in der Gemeinde, in unserem Umfeld, in unserer Stadt? Weil Christus uns angenommen hat, gibt er uns nun den Auftrag, die Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, anzunehmen, eben weil Gott nicht nur uns, sondern auch sie liebt. Dort, wo wir den anderen als Geschenk Gottes sehen können, können wir Menschen, ganz gleich welche Hautfarbe, Rasse, Bildung und Herkunft, annehmen. Und dieses Annehmen bedeutet zuerst einmal, sie als Gottes geliebte Geschöpfe wahrzunehmen, sie dann mit Gottes Augen zu sehen, um ihnen dann unsere Herzen und Hände zu reichen, mit dem Ziel, sie in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Nehmt einander an. Paulus richtet sich mit dieser Aufforderung an eine bunte Mischung von Christinnen und Christen, an solche mit heidnischen und jüdischen Wurzeln. Schon damals in der ersten Kirche gab es unterschiedliche Meinungen darüber, wie denn ein christlicher Lebensstil aussieht und welche kulturellen Dinge dafür relevant sind bzw. abgelegt werden sollten. Schon damals gab es Streit darüber und das führte zur gegenseitigen Verunsicherung. Statt einander in den Gegensätzen anzunehmen, voneinander zu lernen, aufeinander zuzugehen, grenzte man sie aus oder man grenzte sich ab. Und leider haben wir Christen das bis heute gut verstanden, uns in unserer Unterschiedlichkeit abzugrenzen, Gruppen zu bilden und dem jeweils anderen sehr skeptisch zu begegnen. Aber Begriffe wie Toleranz, Akzeptanz, Einheit in aller Verschiedenheit müssen in unserer heutigen Postmodernen wieder viel stärker ins Blickfeld rücken, wo uns Integration der Schwachen gelingt, wo gelebte Liebe sichtbar wird, ist es immer noch das beste Gemeindebaukonzept. Und ein letzter Aspekt auf unserem Text, Vorbild sein. Wie übernehme ich Verantwortung? Römer 15, Vers 2. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass sein persönliches Vorbild den Nächsten zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Und nun ist jeder von uns gefordert. Es liegt in meiner Verantwortung, so zu leben, dass ich dem anderen zum Vorbild werde. So wie der Jörg Hartung lebt, ist es vorbildlich. Ich hoffe, dass das jemand über mich sagen kann. Ich hoffe, dass mein Wesen und meine Art, wie ich mit Menschen umgehe, etwas Gutes bewirkt. Ich hoffe, dass ich durch meine Art nicht verletze, nicht arrogant wirke, auch nicht lieblos. Aber auch hier gilt, in dem Maße, wie Gottes Geist uns prägen und verändern darf, werden wir anderen zu Vorbildern. Je mehr in unserem Wesen Christus zu lesen ist, sind wir Vorbilder. Je mehr ich aber aus mir selbst heraus ein Vorbild werden will, werde ich scheitern. Je mehr Gottes Geist aber in mir wirkt und mich prägen darf, wird es gelingen. Denn Gottes Geist wirkt es, dass wir kraftvoll, liebevoll, geistlich und vor allem besonnen handeln. Gott möchte mit seiner Agape-Liebe durch uns zum Nächsten wirken. Wo das gelingt, ist es der Stoff, aus dem Vorbilder werden. Liebe Gemeinde, Verantwortung übernehmen. Aber wie? Das war mein Thema aus Römer 14, Vers 13 bis 15, Vers 7. Vier Aussagen zusammenfassend dazu. Wir stehen in der Verantwortung, zuerst einmal die Schwachen zu stärken, im Glauben zu stärken und überhaupt sie stark zu machen. Es liegt als zweites in unserer Verantwortung, aufeinander Rücksicht zu nehmen und nicht zu streiten. Wir tragen dann als drittes Verantwortung, Menschen anzunehmen, zu integrieren, statt sie auszugrenzen. Und es liegt in meiner Verantwortung, mich vom Geist Gottes so prägen zu lassen, damit ich anderen zum Vorbild werde. Ich schließe mit Römer 15, 5 und 6. Gott aber, von dem alle Ermutigung und aller Trost kommt, schenke es euch, dass ihr im Frieden miteinander lebt, so wie es auch Jesus Christus gezeigt hat. Dann erst könnt ihr alle wie mit einer Stimme Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, loben und preisen. Amen.